Es geht um Menschen, die ich genauso wenig kenne wie du. Es sind die Menschen, denen du beim Bäcker, auf der Straße und im Treppenhaus begegnest. Und von denen du nicht weißt, wohin sie gehen, wie sie leben, wohin sie wollen. Diese Menschen treffe ich für genau ein Gespräch, um das herauszufinden. Herzlich willkommen zum Podcast Wer wir sind. Mein Name ist Sarah Walter und ich bin die Gastgeberin dieses Podcastes. Ich möchte mich auf diesem Wege bedanken, dass du Zuhörerin bist. Die Lebensgeschichten meiner Gäste sollen noch viele andere Menschen erreichen. Und du kannst dabei unterstützen, indem du anderen Menschen von diesem Podcast erzählst, indem du eine Bewertung über Spotify oder Apple iTunes abgibst oder auch Folgen über Social Media teilst. Ich danke dir vielmals für deine Unterstützung und wünsche dir nun viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich darf heute Geoffrey begrüßen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ich bin gespannt, ich bin neugierig und bin auf jeden Fall ja ganz gespannt darauf, was ich über dich alles erfahren darf und wo uns diese gemeinsame Reise heute hinführen wird.
Hallo.
Dann stelle ich dir auch gleich die erste Frage. Und die erste Frage ist, wer bist du?
Darf ich jetzt antworten, was ich möchte?
Na klar, unbedingt.
Okay, also meine Therapeutin sagt immer, ich bin ein Mensch, der dreifach diskriminiert ist. Ich finde das ganz gut gesagt.
Okay, ja.
Also ich würde es gar nicht so persönlich machen. Ich würde halt einfach sagen, ich lebe okay, in einer Welt, die für Menschen gemacht sind, die ein bisschen anders sind.
Okay, kannst du mich ein bisschen in diese Welt mitnehmen?
Ja, natürlich. Was möchtest du denn wissen?
Wie sieht's in deiner Welt aus? Was ist anders in dieser Welt? Und wie geht's dir in dieser Welt? Und wie bewegst du dich da drin?
Also ich würde sagen, erstmal super liebevoll. Mir sind Menschen super wichtig. Ich versuche immer auf alles zu achten, Rücksicht zu nehmen. Und ich glaube auch, dass ich auch ein ganz anderes Verständnis von Emotionen und Gefühlen habe, weil die bei mir viel stärker ausgeprägt sind und ich sie auch viel stärker ertragen muss. Und ja, ich würde sagen, das war es einfach erstmal.
Okay. Du hast gerade gesagt, bei dir sind Emotionen und Gefühle viel stärker ausgeprägt und du musst sie auch viel stärker ertragen. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Tag in deinem Körper stecken würde?
Ich stehe morgens auf und führe schon Selbstgespräche, weil das Kaffeekochen zum Beispiel schon so, ich bin dann so, okay, welcher Step kommt zuerst? Und dann fange ich schon an zu zweifeln.
Okay.
Und dann geht das immer so weiter und ich habe für alles ein bisschen hier so Listen rumhängen.
Ja.
Und man kann sich das so vorstellen, als würde man sich selber daten den ganzen Tag. Aber jemanden zu daten ist auch super anstrengend.
Voll. Ja, wie kann ich mir das noch vorstellen?
Also zum Beispiel mittlerweile schaffe ich es auch nicht mehr ohne Hilfsmittel. Also ich muss diese Gefühle regelrecht manchmal runterpegeln, weil ich sonst Zitter, Panikattacken bekomme oder nicht an Orten teilnehmen kann oder ja, einfach weil ich mich immer ein bisschen zurücknehmen muss für diese Gesellschaft zum Teil auch.
Ja. Was sind so die stärksten Gefühle, die du kennst?
Liebe und Frust.
Wenn die bei dir ein Bild hätten, wie sehen Liebe und Frust aus?
Also Liebe hätte sehr geöffnete Arme, ist sehr caring, sehr für andere da und die andere Seite, die frustriert ist, die zurückschlägt. Also sie meint es nicht böse, man sieht es, aber manchmal muss sie raus.
Warum muss sie manchmal raus?
weil wir Gefühlen auch Raum geben sollten und unsere Gesellschaft sehr dafür sorgt, dass jeder seine Gefühle bei sich behält, bis er dann zu Hause irgendwie für sich heult. Und ich kann das zum Teil nicht. Es muss einfach direkt raus und dann ist gut. Und es geht auch nie gegen die Menschen selber oder gegen mich.
Ja, ja. Ich bin noch in der Küche beim Kaffeekochen hängen geblieben. Und du hast gesagt, bei dir hängen überall Listen. Warum hängen die da? Und du hast auch schon von Hilfsmitteln gesprochen. Wofür brauchst du die?
Also, so wie ich das erklärt bekommen habe, haben neurotypischere Menschen, also das ist die häufigste vertretene Gehirnstruktur. Mhm. Ich habe eine neurodivergente, ist auch eine vollkommen ausgeprägte Gehirnstruktur. Das sind zwei verschiedene. Und die eine hat einen Automatikmodus. Das heißt, wenn man was gelernt hat, wie man kocht Kaffee so und so, dann wiederholt es das Gehirn automatisch. Und ich muss regelrecht die Schritte in meinem Kopf abrufen. Und deswegen koche ich Kaffee auch ständig anders.
Okay, okay. Wie ist das für dich, diese Schritte immer wieder so neu? Es klingt, wie als müsste sie immer wieder neu durchgehen.
Ja, das ist einerseits richtig schön, also weil zum Beispiel Kinder, die haben das ja auch, die erleben Momente viel länger, weil sie sich das bildlich dann auch abrufen können oder bildlich abspeichern müssen. Und so geht's mir auch. Also ich habe sehr viele Momente, die sehr lange sind. Mhm. Also mein Leben ist nicht so schnell wie so eine Rush-Hour bei anderen erwachsenen Menschen. Mhm. Also ich, ja.
Das klingt erst einmal irgendwie ganz schön, dass es nicht so schnelllebig ist. Ist das so? Mhm. Oder hat es auch so beide Seiten?
Es ist schön, aber leider sind viele Menschen um mich herum halt in meinem Alter schnelllebig. Und das ist traurig für mich, weil ich dann meistens denke, hey, wir sind irgendwie gute Freunde und für mich ist es dann mehr, aber für die war das nur ein, ich gehe kurz vorbei.
Ah, okay. Also, okay, da, vielleicht das klingt schon wieder ziemlich traurig.
Außer andere bei Menschen, die so sind wie ich. Also da ist, aber die trifft man nicht ganz so häufig, deswegen.
Ja, ja. Ich hatte gerade so den Gedanken, du kannst ja mal prüfen, ob das für dich passt, das Gefühl nicht hinterherzukommen, wenn andere Menschen so schnelllebig sind oder vielleicht auch so schnell gehen durchs Leben.
Ja, die vergessen auch super schnell Menschen und ich bin da so, ich hänge an Menschen, die sind mir super wichtig. Hm. Wenn ich mich auf jemanden einlasse, dann bin ich total dabei.
Ja, ja, ja.
Aber das Schlimme ist, voll viele genießen das und dann, wenn sie es nicht mehr brauchen, gehen sie. Und das habe ich schon gelernt, das finde ich sehr traurig, ein bisschen. Ja. Aber es ist nicht schlimm, es ist in Ordnung.
Ja, ja. Wie gelingt es dir, dich auf Menschen einzulassen? Du hast gerade schon gesagt, es gibt wenig Menschen, die so sind wie du. Wie gelingt es dir denn, dich auf andere Menschen einzulassen?
Ich glaube, meine Neugier siegt einfach immer. Ich bin immer super neugierig und ich, wenn mich was fasziniert an einem Mensch, dann bin ich fasziniert. Und dann würde ich gerne mehr wissen oder gerne mehr erfahren. Also gar nicht so irgendwie aus bestimmten Gründen, sondern ich bin dann einfach super fixiert auch ein bisschen.
Ja, ja. Ich wollte dich gerade fragen, was macht dich besonders neugierig oder was fasziniert dich insbesondere an Menschen?
Also gar nicht so das Aussehen, um ehrlich zu sein. Das ist mir... Das ist so im Vorbeigehen, aber vielmehr so die Körpersprache oder wie Menschen was ausdrücken oder was Menschen für spannende Worte verwenden oder eben nicht.
Ja, ja, also so die Sprache und die Körpersprache.
Genau, ja. Und auch manchmal so Intellekt, also ob sie einfach, also viele traumatisierte Menschen denken meistens 3 Schritte im Voraus. Es liegt einfach an dieser Traumathematik und ich finde manchmal das voll spannend, weil die Leute schon an Dinge denken, an die ich noch gar nicht gedacht habe.
Ah, okay. Also du hast traumatisierte Menschen kennengelernt, wo du beobachten konntest, okay, die denken irgendwie schon 3 Schritte voraus.
Ja, das macht sie irgendwie richtig liebenswert, auch wenn sie wahrscheinlich als Mensch belastet.
Ja, 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 das kann ich mir auch vorstellen. Wie kann ich mir das noch vorstellen, wenn ich einen Tag in deinem Körper stecken würde? Was würde ich noch erleben?
Komplette Anspannung. Also das ist wie so ein Aufziehmännchen. Also auch schlafen ist ziemlich schwierig. Also ich mache immer was. Also
okay, wie geht es dir mit dieser Anspannung?
Ich bin sehr gewohnt. Ich bin fasziniert, wenn ich zum Beispiel mal nicht angespannt bin. Dann bin ich so richtig irritiert und denke mir so, hä, was jetzt?
Ja. In welchen Momenten passiert das?
Es gibt ein paar Menschen in meinem Leben, bei denen fühle ich mich so sicher und wohl, dass ich mich komplett fallen lasse. Und da bin ich manchmal so fasziniert, dann schlafe ich einfach neben denen ein. So.
Ja.
Weil einfach alles abfällt.
Ja. Wofür steht denn diese Anspannung? Du hast gerade schon gesagt, wenn diese Anspannung abfällt, dann bist du bei Menschen, bei denen du dich komplett sicher und wohl fühlst. Wofür steht denn diese Anspannung, die du größtenteils erlebst?
Also ich habe wie viele andere autistische Menschen Begleitdiagnosen, die durch viele Problematiken kommen im Alltag. Und bei mir ist halt Angst und Panikstörung und Sozialphobie zum Beispiel mit dabei. Ich habe auch eine PTBS jetzt überwunden. Und da ist man einfach immer sehr wachsam.
Vielleicht magst du mich ein bisschen mitnehmen und natürlich auch die HörerInnen, was es für dich bedeutet, autistisch zu sein. Und wie sich das zeigt?
Es zeigt sich im Umgang. Also viele Menschen, wenn ich mit denen rede, denken, dass ich sie ablehne. Vor allen Dingen fremde Menschen, weil ich immer weggucke. Und dann hören die irgendwann auf, mit mir zu reden und sagen sowas, du wolltest ja weitergehen oder so. Also wenn man sich irgendwie irgendwo kennenlernt und so. Und dann irgendeinen Grund, dann aus der Situation zu laufen, weil sie nicht nachfragen. Und ich bin es halt so gewohnt, nicht verstanden zu werden, dass ich ständig nachfrage.
Das stelle ich mir anstrengend vor. Also wenn man es gewohnt ist, nachzufragen und nicht verstanden zu werden.
Ich glaube, das Schlimme ist, dass sich erklären sollen. Also die Menschen verlangen teilweise wirklich, dass ich mich erkläre, wenn sie irritiert sind von meinem Verhalten, weil sie dann auch laut und aggressiv werden.
Ach krass.
Und ich habe es mir jetzt einfach ein bisschen abgewöhnt, weil manche dann sagen, jetzt verstehe ich, warum du so und so bist. Und ich denke mir so, oh, danke. Also weil man genau weiß, das ist so Abwertung. Die Leute denken dann gleich geistige Behinderung oder andere schlimme Dinge. Also so, obwohl nichts davon schlimm ist und nichts stigmatisierend sein soll und niemand dümmer als der andere ist. Das ist so, wir sind alle gleich.
Ja, absolut. Ja. Mir kam als allererster Gedanke die Inselbegabungen in den Kopf.
Also ich habe tatsächlich welche, ja.
Ja, welche hast du? Das fände ich total spannend zu wissen.
Also ich habe 4 Stück. Ich mache liebend gern Grafikdesign-Sachen, Fotografie. Ich mache für mich selber Musik, weil damit kann ich sehr viel verarbeiten. Und ich male, genau.
Also was sehr, sehr Kreatives.
Ja, etwas, wo mir niemand reinreden kann, weil die Grenzen kann ich selber stecken. Das finde ich sehr angenehm.
Was ist für dich vielleicht eines der beeindruckendsten Bilder, die du gemacht hast?
Also,
wo du selber von dir dachtest, wow, krass.
Also ich habe das Imposter-Syndrom. Das bedeutet, dass ich denke, Erfolge mir erschummelt zu haben. Und bei mir ist es meistens so, ich habe unglaublich volle Festplatten mit Dingen, die niemand gesehen hat auf dieser Welt. Und es gibt ab und zu Momente, wo ich kann mich gar nicht festlegen, weil ich gucke das da so an und vor 6 Monaten weiß ich noch, wie schlecht ich mich gefühlt habe und dachte, das ist ja gar nichts wert. Und dann guckt man so 6 Monate später drauf und denkt so, das hat ja völligen Charakter.
Bist du denn selber von dir überrascht?
Ja, tatsächlich. Aber es vergisst man dann manchmal wieder, um dann wieder überrascht zu werden.
Also ist es ganz gut, dass du ziemlich viele Festplatten hast, wo du das aufbewahrst.
Ja.
Ja. Wenn du deinem Autismus ein Bild geben müsstest, wie würde das aussehen? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ich will ein, also ich weiß nicht, wie man sich einen kompetenten Menschen vorstellt,
Nee, ich
aber
meinte jetzt, wenn du dir ein Bild zeichnen könntest, so mit Farben, Formen, vielleicht muss auch gar nicht was, es kann auch was Abstraktes sein, aber wenn du jetzt dazu ein Bild zeichnen würdest, kann ich mir das vorstellen?
ich würde halt so einen abstrakten Menschen malen, der einfach
Aha.
kompetente Augen hat. Ich weiß
Ah,
nicht,
okay.
warum.
Wie sehen die dann aus? Sind die sehr weit auf oder sind die eher geschlossen? Also, wie kann ich mir die Augen vorstellen?
Ich glaube, sehr wach. Aber
Mhm.
ich kann gar nicht beschreiben, was so ein Auge kompetent macht. Aber irgendwie vielleicht so ein klarer Blick irgendwie.
Ah,
So
ja.
ein, ich sehe dich.
Ah, ja. Ist es auch was, was du dir zuschreibst, einen klaren Blick zu haben auf die Welt, auf die Menschen?
Also ich glaube, ich dreiste mir nicht, Dinge in Menschen zu sehen, die nicht da sind.
Mhm.
Also ich sehe Menschen so, wie sie sind und versuche sie auch so zu belassen, weil ich habe weder das Recht, sie zu verändern, noch hat jemand anderes das Recht, sie zu verändern. Und das versuchen ja manche Menschen, also die folgen ja ihren Traumatas und dann versuchen sie sich alle gegenseitig zu verändern, so co-abhängigkeitsmäßig. Und ich weiß nicht, ich habe für mich gelernt, lerne Menschen kennen und wenn sie in dein Leben passen, dann ist das schön. Und wenn nicht, muss man weitergehen.
Ja, das ist ein voll schöner Satz. Und du hast noch gesagt, du hast eine Angststörung. Panikstörung, wenn ich es richtig verstanden habe, und Sozialphobie, richtig? Wie kann ich mir das vorstellen in deinem alltäglichen Leben? Wie macht sich das bemerkbar?
Sehr stark. Ich war früher sehr viel unterwegs. Also ich habe mir nichts nehmen lassen. Ich war auf Konzerten und überall, wo Leute gesagt haben, hey, also wurde erst spät diagnostiziert. Das heißt, ich kam da mal an und meinte, ich habe eine Panikstörung. Könnt ihr mir helfen, falls ich da in der Ecke weine? Und mir wurde mal gesagt, nee, wir können dir nicht helfen. Also du kannst so als das bestmaskierteste Ich kommen und so tun, als wäre nichts. Aber wenn da was passiert, bist du selber schuld. Und das hat mich dann so lange geprägt, weil dann Dinge passiert sind, bis ich dann einfach auch für mich gemerkt habe, ich kann nirgendwo mehr hingehen ohne diese Sachen im Hinterkopf oder ohne diese Momente. Und da ich ziemlich viele von denen hatte, muss ich mich immer wieder motivieren, nicht da drin hängen zu bleiben.
Kannst du diese Momente näher beschreiben?
Ja, also die meisten Menschen, wenn sie emotional sind, dann brauchen sie Zuneigung, Zuwendung, sie wollen angefasst werden, sie wollen Nähe, sie wollen sich geliebt fühlen. Und bei mir ist es so, wenn ich auf so einem Konzert zusammenbreche, wenn die Leute mir auch nur 3 Schritte zu nahe kommen und mich dann noch anfassen und ansprechen, ich renne weg, oder ich kann gar nichts machen, ich bin total in mir und lasse das über mich ergehen. Und das ist eine richtig traumatische Erfahrung, weil ich so Handabdrücke oder Stimmen teilweise bis zu 10 Stunden noch wahrnehmen kann in meinem Kopf
Wahnsinn.
oder auf meiner Haut. Also ich kann dann wirklich
Krass.
sagen, wie war der Puls und so ein bisschen, so haben die geschwitzt, war es warm, kalt,
Okay.
ist es rau gewesen oder so. Also das nimmt mein Körper wahr.
Krass. Ich stelle mir das super anstrengend vor. Also sowas noch so lange an mir zu spüren. Wie ist es für dich und wie gehst du damit um?
Also ich hatte zum Beispiel letztens erst die Situation, da hatte ich einen Termin und da wurde ich angefasst und ich habe versucht, mich halt den ganzen Tag abzulenken, weil das ist wie eine unfreiwillige Berührung. Also das ist ja, für mich grenzt das an körperlicher Gewalt und das ist leider traurig, dass ich das so sagen muss, weil ich habe das wirklich so lange gespürt und so lange mich ablenken müssen, bis ich komplett entkräftigt war für den Tag.
Krass. Ja, krass. Wie gehst du damit in deinem Umfeld um? Also, ich stelle mir das auch anstrengend vor, vielleicht das jeder Person sagen zu müssen, dass man vielleicht gar nicht angefasst werden möchte.
Ja, also es gibt definitiv, also zwischen mir und Menschen Barrieren, würde ich jetzt so sagen. Und ich sorge oft dafür, dass diese Menschen gar nicht in diese Situation kommen. Also ich schütze mich, also ich unterdrücke mich gewaltsam, damit diese Menschen gar nicht erst diese Entscheidung treffen, mich anfassen zu müssen. Und das ist nicht gut, weil es ihnen eigentlich genauso viel bedeuten sollte, aber viele können das einfach nicht verstehen. Oder es passiert dann einfach.
Du hast auch gesagt, du hast eine PTBS überwunden. Magst du mir erzählen, wie sich die bei dir gezeigt hat und was heißt, das zu überwinden?
Also bei mir fing es früh an. Meine ganze Familie scheint ein Haufen von neurodivergenter und diagnostizierter Menschen zu sein, die einen Haufen Traumata vererbt haben an die nächste Generation. Also weil ich habe gelernt, generelles Familientrauma bedeutet auch, Komponenten der Angst werden genetisch übergeben. Also dass man dann auf dieselben Trigger reagiert. Und bei mir ist das ganz klar der Fall, weil wenn ich in meine Familie gucke, wovor die Angst haben, habe ich auch teilweise vor denselben Dingen Angst. Ohne dass ich da je eine Berührung mit hatte. Und ja, da in meiner Kindheit ist so viel schiefgelaufen, also körperliche Gewalt und alles Mögliche. Und ich hatte einen sehr schweren Start ins Leben. Es ging dann immer nur noch weiter. Also ich wurde eigentlich jetzt 30 Jahre traumatisiert, bis ich mich am Anfang diesen Jahres für 6 Wochen in mein Bett begeben habe und gesagt habe, du schaffst das jetzt oder gibst auf. Also ich habe mit meiner Therapeutin nicht mehr geredet. Ich habe mich dahingesetzt und ich habe mit meinem Leben gekämpft. Und ich wollte unbedingt meinen 30. Geburtstag erleben. Also weil ich Menschen habe, die es nicht erlebt haben. Deswegen.
Also das war der Punkt, dass du gesagt hast, ich weiß nicht, ob das jetzt hier noch an der Stelle weitergeht.
Genau, also das musste geklärt werden. Ich musste das loswerden, weil ich genug zu tun habe in meinem Alltag.
Berührend. Also mich berührt es gerade zutiefst.
Ja, mich auch. Also ich habe auch nur mein Leben lang das Privileg gehabt, dass ich mit 2 weiteren Autisten in unserem Freundeskreis aufgewachsen bin. Und ich habe stellvertretend immer an sie geglaubt und habe immer gewusst, wenn sie das schaffen, schaffe ich es auch. Und ich bin heute nur hier, weil sie es geschafft haben. Und an dem Punkt, wo ich an mich selbst glauben konnte, sind sie gestorben. In kurzen Abständen.
Okay, also du hast auch noch... fehlen mir gerade die Worte.
Also sie wurden sehr früh diagnostiziert. Ich hatte meine Diagnose gerade, als sie dann nicht mehr konnten.
Okay, also die haben sozusagen sich das Leben genommen?
Oder? Ich würde sagen, das war eine Menge Selbsthass, der dazu geendet hat, dass wenig Hilfe und Unterstützung da war, die dann letztendlich sie zu Tode oder zu Fall gebracht hat. Und mir ist es auch wichtig zu sagen, dass viele Menschen so lange traumatisiert werden, die autistisch sind, dass sie irgendwann keinen Sinn mehr in ihrem Leben haben oder nicht mehr an sich glauben und dann eine Menge Selbsthass ist. Und mir tut es auch super leid, ich habe die super lieb.
Ja, voll. Und es ist so berührend, weil du an sie geglaubt hast und irgendwie, jetzt hast du das für, es klingt fast danach, du darfst mich korrigieren, als hättest du das auch für die beiden mit überwunden.
Ja, das war wirklich so. Ich dachte so, wenn ich kann reden, ich kann mich ausdrücken, besser als sie, weil sie war noch in einer ganz anderen Sphäre unterwegs. Und ich denke mir, wenn ich jetzt schweigen würde, dann wäre das einfach, dann würden alle sie vergessen. Also das kann ich nicht so ertragen.
Also du erhebst deine Stimme mit für die beiden sozusagen.
Ja, das will ich jetzt versuchen. Also ich bin gerade so dabei auf meinen ersten Schritten.
Ja, super mutig auf jeden Fall. Wie geht's dir jetzt, nachdem du dich ins Leben zurückgekämpft hast? Und es klingt ja nicht erst danach, als hättest du jetzt erst mit Kämpfen angefangen, sondern du hast gesagt, irgendwie 30 Jahre lang ist das ein Kampf.
Ja, ich steckte jetzt auch 6 Jahre bis ich da mich rausgequält habe, 6 Jahre in einem autistischen Burnout. Man kann sich das auch vorstellen, man ist froh, wenn man aufstehen kann. Man kann weder ausüben, was man liebt, weder irgendwas tun. Man ist die meiste Zeit entkräftigt und müde. Und ich konnte einfach 6 Jahre auch nicht das tun, was ich wollte und habe einfach meine 20er verloren. Also ich bin jetzt 30 geworden. Und dadurch, dass ich das Trauma überwunden habe, bin ich auch aus dem Burnout rausgekommen. Und ich finde es so krass, dass autistische Menschen bis zu 6 Jahre in einem Burnout stecken können und dass der viel intensiver ist auch.
Wahnsinn.
Also ich...
Ich weiß das auch nicht.
Also es ist eigentlich alles in Ordnung. Ich habe das alles geschafft. Also ich finde nur, man sollte es anderen Menschen ersparen, die heutzutage ständig in so getriezte Situationen kommen oder Ausbildung machen wollen und dann so überfordert werden, dass sie dann letztendlich solche Situationen immer und immer wieder erfahren müssen.
Ja, du hast gesagt, du hast deine Traumata überwunden. Wie war das für dich? Weil denen muss man sich ja wahrscheinlich auch erstmal stellen.
Das war
hart. Und sich die angucken.
Ja.
Ja. Wie war das für dich und wie hast du das geschafft, neben all den anderen Kämpfen, die du ja ausfechtest oder schon ausgefochten hast oder mittendrin warst?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß einfach nur, wie sehr ich an meinem Leben hänge. Und ich war so, das kann es noch nicht gewesen sein. Das Leben hat von Anfang an nichts gegeben. Und ich war so jetzt, ich möchte selbstbestimmt sein. Und wenn man traumatisiert ist, ist man teilweise sehr fremdbestimmt. Das heißt, das Trauma agiert ständig für einen. Man kann nicht handeln, wie man möchte, muss ständig sagen, kannst du bitte Rücksicht auf mich nehmen? Ich wollte das gerade nicht so, aber ich kann das jetzt noch nicht ändern. Und ich hatte einfach keine Lust mehr auf diese, also leicht gesagt würde ich jetzt bei mir sagen Ausreden, aber es waren keine Ausreden, weil es ging ja nicht anders.
Ja, ja. Hast du ein Beispiel dafür, in welcher Situation das Trauma für dich agiert hat?
Ja. Das werde ich mir nie in meinem Leben verzeihen. Ich habe jemandem mal eine Backpfeife gegeben. Okay. Da hat mein Trauma agiert. Das, was ich gelernt habe, habe ich jemandem anderen, der mich so auf die Palme gebracht hat, zuteil werden lassen. Vielleicht nicht in der Wucht und auf gar keinen Fall, aber ich werde sowas nie wieder in meinem Leben machen. Ich habe mich 50.000 Mal entschuldigt. Ich werde mich weiterhin entschuldigen und es wird mich für immer quälen. So, das.
Und da sind ja wahrscheinlich auch so Muster, die dir weitergegeben wurden.
Ja.
Die sind da so aufgetaucht, so. Ja. Ja. Du hast auch schon gesagt, du hast Ängste, die deine Familie hat, so, mit denen du eigentlich nie in Berührung gekommen bist. Was sind das so für Ängste? Wie kann ich mir das vorstellen?
Die sind ganz vermeidend bei Bindungen. Also die haben ziemlich viel Angst, vor allem, die können niemandem vertrauen. Das ist so, die haben ständig so Auslöser, die ganze Familie ist so ein bisschen gespalten. Und ich musste mir zum Beispiel diese Verbindung zu meiner Mutter und zu meinem Vater hart erkämpfen und denen klar erzählen, was da alles passiert ist und was da alles vorgefallen ist. Und daraufhin haben wir uns alle zusammengerottet und wiedergefunden. Und ich kann wirklich sagen, ich habe jetzt endlich Eltern. Und die sind selbst nicht gewohnt, Eltern zu haben. Also die mussten früh Verantwortung oder Verurteilung für irgendwas übernehmen, was sie nie hätten erfahren dürfen. Sie haben wirklich miesen Kram erlebt.
Ja, ja. Wie blickst du so auf deine Familie heute und wie war das vielleicht auch früher?
Früher bin ich oft ausgebüxt und habe bei Freunden gewohnt und hatte gar keine Sicherheiten. Also ich wusste früh, wenn ich nicht auf mich baue, dann baut niemand auf mich. So, ich habe auch früh als Kind nicht mehr geschlafen, hatte dann auch so, wie nennt man das, Psychosen, wo ich dann Dinge gesehen habe, die nicht da waren, weil ich so entkräftigt war. Und wie war die Frage nochmal? Jetzt bin ich raus.
Alles gut, wie du auf deine Familie heute blickst und wie das früher war.
Ach so, genau. Und früher wusste ich halt, wenn ich was Wichtiges habe, was mir wichtig ist, dann muss ich das mit mir selber ausmachen. Weil wenn ich frage, werde ich nicht immer Unterstützung bekommen oder Zuneigung dafür bekommen. Und heute ist es so, wenn ich meiner Familie sage, ich möchte das und das lernen, ich möchte das und das werden, ich möchte das und das machen, habe ich jetzt tatsächlich Unterstützung. Und meine Mutter zum Beispiel hat mir jetzt auch ein Objektiv geschenkt, um mich zu supporten. Und das ist so etwas, wo ich mir denke, das ist ein gesunder Umgang miteinander, dass sie mich unterstützt und sieht, ich brauche sie und mir die Kraft gibt, auch zu sagen, hey, hier hast du was, damit du besser werden kannst. So ganz süß. Also ich habe sie wirklich lieb.
Und du hast schon gesagt, du wurdest spät diagnostiziert.
Ja.
Wie war das für dich, spät diagnostiziert zu werden? Ja.
Ich glaube, einerseits gut, was ich heutzutage echt nur mit Kritik mir selbst gegenüber sagen kann, weil ich dachte halt, es wird besser. Ich konnte mir halt durch, also es hat mich gerettet, weil ich so traumatisiert war, aber hätte ich jetzt einen gesunden Haushalt gehabt, wäre es besser gewesen, direkt diese Diagnose gehabt zu haben. Aber ich dachte halt immer, oh ja, du scheiterst jetzt noch, aber morgen dann nicht mehr.
Okay.
Also ich habe mir das immer so richtig schön geredet. Du bist das Problem und es wird so.
Yeah. Yeah.
Also du musst dich nur mehr anstrengen, dann hast du genau das Leben, was alle anderen haben. Und dann hatte ich auch meinen ersten Test. Und da hat dann eine Person zu mir gesagt, ja, du hast die Symptome gegoogelt. Und ich war so, was? Ich bin da so rausspaziert. Ich so, was hat die zu mir gesagt, diese Person?
Krass.
Und dann habe ich durch Zufall eine Therapeutin gefunden, die mich eigentlich gar nicht wegen dem Autismus behandeln sollte. Und die war total geschult oder ist geschult. Und hat mir dann irgendwann in der Therapie gesagt, können wir da mal bitte eine Diagnostik machen?
Ja, ja. Ich habe gerade so gedacht, und du kannst ja mal gucken, wie das für dich so passt oder auch nicht, dass das vielleicht ganz erleichternd sein kann, endlich zu wissen, ey, das liegt nicht in mir, also das nicht, ich muss mich mal ein bisschen anstrengen, wie das ja uns so oft vermittelt wird, sondern das geht nicht mit ein bisschen anstrengen. Also weißt du, wie ich das meine?
Ja, vor allem, ich habe auch für mich gelernt, ich hatte heute zum Beispiel eine ableistische Situation, in der jemand zu mir gesagt hat, du musst aber so und so reagieren, du musst jetzt das und das machen. Und dann meinte ich so zu ihm, wir sind doch Menschen, wir können doch kommunizieren, ob wir jetzt verschiedene Gehirnstrukturen haben oder nicht. Du musst mir nicht vorschreiben, wie ich in meinem Alltag agieren muss. So, ja. Also er darf sich natürlich verletzt fühlen oder angegriffen fühlen und man darf darüber reden, aber mich unterdrücken zu lassen, davon bin ich jetzt weit weg. Also da mache ich nicht mehr mit. Früher habe ich dann gesagt, oh, du hast recht und oh ja, ich hätte es anders machen müssen und total bescheuert.
Ja, ja. Und ich weiß nicht, ob ich das so richtig wahrnehme. Du darfst mich da mal korrigieren und auch so ein Stück weit mitnehmen. Ist es so, dass autistische Menschen zu wenig Aufmerksamkeit zuteil wird oder wenig Raum bekommen, um vielleicht auch ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln?
Ich glaube, das Problem liegt darin, dass die meisten Menschen neurotypischer sind und sich selten Gedanken darüber machen müssen, ob sie verstanden werden. Und deswegen denken sie natürlich, sie verstehen alles, weil sie gar nicht darüber nachdenken, dass es nicht so ist. Und deswegen kommen diese Verletzungen. Weil wenn sie dann irritiert sind, denken sie gleich, dass jemand gewaltsam etwas von ihnen möchte oder sie beleidigen möchte oder sie verletzen möchte und greifen dann an. Also viele Menschen entscheiden sich auch für Angriff bei mir. Die schreien mich dann wild an oder drängen mich zurück oder irgendwas. Also ganz random, wenn man nur ins Museum will mit seiner Jacke und man sagt zu dem, ich darf mit Jacke hier rein und er brüllt einen dann zusammen und so. Das ist ganz verstörend.
Ja, absolut, absolut. Und ich bin mir nicht sicher, ob du auch vorhin so dieses Wort Ausgrenzung genutzt hast. Was glaubst du, warum werden neurodivergente Menschen ausgegrenzt?
Weil wir sehr komplex denken, würde ich sagen. Also man muss manchmal wirklich gucken, woher kommt die Idee, die wir haben.
Ja.
Also oder wir erzählen zu viel. Also ich bin zum Beispiel ein richtiger Oversharing-Mensch. Ich rede mit fremden Menschen und laber die zu. Die wissen danach mehr von mir als ich selber.
Es klingt für mich aber auch danach, als hättest du ein großes Interesse an Menschen oder an deinem Gegenüber. Ist das so?
Also wenn ich Menschen mag, dann ja. Also besser gesagt, ich habe dann Interesse, mich auch auszutauschen. Und das Austauschen ist bei mir einfach sehr intensiv.
Ja, ich stelle mir das anstrengend vor, mich immer erklären zu müssen, warum ich wie bin. Ist das so?
Ja, es ist verletzend, weil ich Angst habe, auch mittlerweile, dass Menschen mich falsch verstehen und mich deswegen auch erst recht erkläre.
Ja.
Aber man gibt so viel Preis von sich und ist eigentlich in so einer Konversation immer der Schutzlosere. Das drückt mich ein bisschen, weil die Leute wissen genau, wo ist dein Punkt.
Ja, voll. Ja, du hattest auch vorhin gesagt, sich in der Gesellschaft unterordnen zu müssen. Woran merkst du das, dass du dich so unterordnen musst?
Ich hatte bis vor kurzem einen Job und da meinte der Chef und die Chefin meinten halt, sie wären auch ein bisschen autistisch. Und da merkt man, dass die Menschen gar nicht begreifen oder begreifen wollen, was in mir vorgeht oder was wirklich los ist.
Jetzt überlege ich gerade so, jetzt bist du schon irgendwie in dieser Position, dich so viel erklären zu müssen. Und dann habe ich so gedacht, was können Menschen wie ich tun, um neurodivergente Menschen besser zu verstehen? Ohne dich beispielsweise in die Position zu bringen, dass du dich erklärst. Also weißt du, wie ich das meine? Also so Verantwortung ja selber für mich auch zu übernehmen.
Also wenn man irritiert ist, nicht in Rückzug gehen und denken, das hat jetzt was mit mir zu tun, sondern einfach fragen, hey, wie meinst du das? Was willst du mir damit sagen? Was bedeutet das? Einfach ein bisschen, ich weiß, man will die Schuld immer gerne sich selber geben, aber das, oder auf sich schieben und sagen, die Person hat jetzt was gegen mich, aber ich bin dieses Gefühl so gewöhnt, dass ich mittlerweile komplett drüberstehen kann und deswegen auch ständig Fragen stelle und weiß, dass die Leute mich nicht damit meinen, so ein bisschen. Und vielleicht braucht die andere Seite auch so ein bisschen davon.
Total. Also ich finde es total wichtig, ja, nachzufragen. Also jetzt mal egal, in welchen Konstellationen, glaube ich, wir haben ja ganz oft das Gefühl, als habe ich mein Gegenüber verstanden und gelesen und das ja in, weiß ich nicht, 80% der Fälle einfach nicht so ist. Und da nachzufragen und irgendwie Interesse zu haben und das klingt für mich auch so nach einem Wunsch, ey, ich stelle Fragen, ey, stellt mir doch auch einfach mal Fragen und sich nicht umzudrehen und zu gehen. So?
Ist ich höre dich gerade gar nicht mehr.
Ach so, okay. was ist, wenn du so einen Wunsch oder mehrere Wünsche äußern darfst, was wäre so der Wunsch an die Gesellschaft?
Dass wir alle liebevoller zueinander sind, dass wir offener sind, dass wir versuchen, nicht Erfahrungen über andere zu stülpen, dass wir zuhören und dass wir akzeptieren, dass jeder einzigartig ist und auch wenn man jetzt sagt, derjenige hat die Gehirnstruktur und der andere hat die, sind wir trotzdem alle irgendwie wild. Also wir sind, also jeder ist, es gibt uns nur einmal auf diesem Planeten. Und das ist egal, ob man jetzt sagt, derjenige ist Autist oder derjenige ist normal. Es ist, wir sind alle ein bisschen verrückt und gaga auf irgendeine Art und Weise.
Absolut. Woran würdest du merken, dass die Gesellschaft liebevoller zueinander ist?
Wenn Signale von Menschen manchmal ausreichen, um gehört zu werden.
Also, hast du ein Beispiel für solche Signale?
Ja, also zum Beispiel, ich sende manchmal ganz, also ich kann mich nicht richtig ausdrücken und sende dann ganz minimale Signale, was ich gerade nicht möchte. Und wenn Menschen das sehen können, die sich mit mir auseinandersetzen, dann können das die anderen auch, wenn sie es wollen würden. Das denke ich mir halt immer. Und das manchmal muss, also so wie man auch zum Beispiel Forscher haben festgestellt, Nein ist Nein. Manche Menschen können nicht Nein sagen und das wurde jetzt auch bewiesen. Und ich denke mir halt, ich kann das auch nicht. Ich kann nicht einfach sagen, hör auf damit, ich muss das irgendwie anders machen.
Ja, ja. Woran würde ich so ein Signal bei dir erkennen?
Das ist schwierig. Ich weiß leider nicht viel über meine Körpersprache.
Ah, okay. Ja. Ich finde es auch ganz spannend. Du hast die ganze Zeit was in der Hand.
Ja.
Ist es aufgrund der Nervosität oder warum brauchst du etwas in der Hand?
Es beruhigt mich und auch diesen Stuhl zu drehen.
Mhm. Ja. Ist es Beruhigung aufgrund von Nervosität oder ist da was anderes? Du hast ja auch gesagt, du bist eigentlich die ganze Zeit angespannt.
Ja, ich habe das Gefühl, ich bin überstimuliert. Das ist eine Situation, in der ich mich ja in deine Routine reinbegebe.
Okay.
Und ich ja auch nicht weiß, wie viele Fragen hast du vorbereitet, was kommt als nächstes. Und es ist sehr spannend und aufregend. Und deswegen reagiere ich mich so ein bisschen ab.
Okay, ja. Also was heißt für dich überstimuliert?
Dass ich meinen Körper nicht mehr wirklich spüre.
Ach krass, okay. Was ist da stattdessen, wenn du deinen Körper nicht spürst?
Gar nichts.
Gar nichts, okay. Also gar nichts im Sinne von, wenn du dich jetzt anfassen würdest, würdest du das nicht merken? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
An manchen, ja, also es fühlt sich tauber an. Also viel
Ach
tauber. An
krass.
manchen Stellen fühle ich auch nicht mehr wirklich was.
Ach, also so prinzipiell.
Ja, das ist sehr faszinierend.
Das ist super faszinierend. Ja, okay.
Also es gibt
Ich.
übersensitive Menschen, die fühlen super
Ja.
viel und intensiv und ich fühle
Ja.
eher weniger und dollere Berührung.
Krass. Okay. Also auch wie du gesagt hast, wenn du sie spürst, dann bleiben sie so haften und das für ziemlich viele lange Stunden.
Ja, genau.
Ja, okay. Und das weißt du, dass das nach so und so vielen Stunden dann wieder weggeht oder ist es immer variabel, wann das weggeht?
Es ist variabel, wie schlimm das war, würde ich sagen. Also, oder wie
Mhm.
überraschend das war. Manchmal, zum Beispiel heute, ist mir so eine Situation passiert, wo mich jemand angefasst hat, aber ich dachte mir schon, okay, der ist alt, das wird sowieso passieren.
Also es war so übergriffig, das klingt nach Übergriffigkeit.
Ja, aber ich bin das gewohnt. Aber wenn ich weiß, okay, die Person schätze ich schon so ein, dass sie damit Zuneigung ausdrückt, dann ist es für mich vorbereitender, als wenn ich so denke, ah, die Person, die hat ja die Distanz und dann kommt so ein
Oh Gott.
Anfasser.
Was sind das für Situationen, wo Leute dich einfach anfassen, frage ich mich gerade.
Ich glaube, dass die denken, dass ich naiv und ein bisschen dümmlich bin.
Ach krass. Okay.
Oder so. Also ich glaube schon in die Richtung, so ich bin nicht ganz zurechnungsfähig, weil ich so freundlich und zugewandt bin und Vertrauen da reinlege.
Oh, ich finde es übelst traurig, dass du so liebevoll und so vertrauenswürdig bist und dann gleichzeitig für so dümmlich gehalten wirst. Wie ist das für dich?
Sehr schwierig, weil ich habe auch eine Maskierung, die ich als Kind entwickelt habe. Das heißt, dann versuche ich meine Bewegungen zu unterdrücken und den Drang, quasi Bewegungen oder Geräusche auszuführen. Und diese Version habe ich erfunden, da war ich sehr jung. Und wenn ich die aufsetze, und das passiert in vielen Situationen, um mich vor Gewalt zu schützen, dann wirke ich sehr jung. Und das
Okay.
kann ich überhaupt nicht leiden.
Also das passiert jetzt immer noch, diese Maskierung.
Ja, die kann man nie ablegen. Also die braucht
Ah,
man.
okay.
Also es gibt zum
Ah, okay.
Beispiel, ich war jetzt auf einem Konzert und ich war sehr lange nicht mehr auf einem Konzert und ich bin der Band sehr dankbar, weil sie mich motiviert hat, dahin zu gehen, obwohl die Location gesagt hat, komm nicht. Und das habe ich schon so oft gehört. Und wenn du an einem Ort zusammenbrichst, der sagt, komm nicht, dann, ich glaube, es ist nicht so gut, weil das ist, also wir haben mittlerweile verstanden, dass Menschen, die Übergriffe erleben, die nicht erleben dürfen, nur weil sie knappe Kleidung tragen. Aber bei Menschen wie mir ist das immer noch voll akzeptiert. Also wenn ich einen Übergriff erlebe in so einer
Krass.
Location, dann war das mein Fehler. Ich hätte ja nicht kommen sollen.
Krass. Oh,
Und
krass.
dann legt man sich diese Maske zurecht, weil man muss aufpassen, dass nichts passiert. Und bevor was passiert, ist man weg. Oder in der
Ja.
Toilettenkabine.
Was heißt weg?
Also raus. Also dann muss ich wirklich gehen. Dann muss ich
Ah, okay.
mich von
Okay.
diesem Ort verabschieden, weil ich weiß, okay, ich muss jetzt andere Dinge machen, die mir gerade besser tun, die mich beruhigen.
Ja. Wie kann ich mir diese Maskierung vorstellen?
da ich mit meinem Gesichtsausdruck nicht so viel anfangen kann, lacht die ganz schön gequält die ganze Zeit.
Okay.
Und ich glaube, die macht auch mehr so sich klein. Und unauffällig. Also ich falle da nicht mehr auf. Ich traue mich auch gar nicht, mich groß zu bewegen, irgendwie.
Ja, krass. Also so, mir kam jetzt das Wort so gefangen in sich selbst.
Ja, ich werde in mir selbst eingesperrt. Also ich nenne das Gewalt gegen mich selber ausüben.
Ah, krass. Ja.
Also da bin ich zu dem Entschluss gekommen, das so zu nennen, weil von mir ist nicht mehr viel da. Und wenn ich aus so einem Moment komme, habe ich so viel kognitiv geleistet, dass dieser Moment quasi auch schon Vergangenheit ist und ich ihn nicht im Langzeitgedächtnis irgendwie wirklich abspeichern kann.
Okay. Was heißt, von dir ist nicht mehr viel da?
Ich verachte wirklich diese komplett maskierte Version von mir, weil die nicht ansatzweise ein authentisches Ich ist. Also die ist quasi so eine ganze Lüge, die ich lüge für Menschen, die mir nichts Gutes wollen in dem Moment.
Ja. Was sind das so für Eigenschaften, wo du sagst, das ist eine absolute Lüge, das ist kein authentisches Ich?
Die Hand geben.
Ja.
Oder Umarmung geben. Also bei vielen Menschen geht das nicht. Also ich mache das dann, aber ich möchte das eigentlich gar nicht.
Krass. Und was glaubst du, woher kommt das, dass du das machst, obwohl du das eigentlich überhaupt nicht möchtest und ja auch einen hohen Preis dafür ja zahlst?
Weil also mir wurde das so suggeriert. Wenn du das nicht machst, bist du kein guter Mensch. Und das Argument zog halt ziemlich viele Jahre in meinem Leben. Wenn du das nicht so machst, bist du kein guter Mensch. Du bist narzisstisch, du bist dies, du bist jenes. Also was ich alles gehört habe in meinem Leben.
Krass. Von wem kamen solche Aussagen?
Leider auch von sehr, sehr engen Menschen. Die das einfach falsch interpretiert haben und mir auch gesagt haben, ich finde nicht, dass du autistisch bist.
Krass.
Als ich mir schon so selbst unsicher mit mir selber war und meinte, hey, irgendwie verstehe ich diese Menschen so. Also ich habe mal einen autistischen Tanzunterricht geleitet und war so, boah, warum verstehe ich diese Menschen so?
Ja, magst du mir davon ein bisschen mehr erzählen, von diesem autistischen Tanz-Workshop?
Ach so, ja, nee, ich habe sehr viele Ausbildungen in meinem Leben probiert zu schaffen und Tanzlehrer war da eine von.
Ja, und wie war das, so zu merken, ich verstehe die Menschen hier voll?
Das war so ein liebevolles Gefühl, dass ich mich direkt verliebt habe in die alle. Die waren, ich war einfach so, ach, ihr seid so süß und die Gesellschaft verschwendet euch an die Ausrede, ihr könnt nichts, ihr seid nichts und ihr werdet nie irgendwas schaffen. Dabei waren die so talentiert und so schlau und ich habe gesehen, wie genial die waren. Ja, das.
Wie sollte die Gesellschaft stattdessen mit neurodivergenten Menschen umgehen? Du hast vorhin schon gesagt, nicht so unter Druck setzen und nicht so in diese, wenn ich es richtig verstanden habe, in diese Schablone reinpressen. Was sollte die Gesellschaft stattdessen tun? Oder was ist vielleicht auch ein Tipp für dich an Menschen, die neurodivergente Menschen im Umfeld haben?
Aufzuhören zu denken, es gäbe ein Normal. Da kann ich dazu nicht sagen. Das ist.
Ja, eigentlich klingt es so leicht und doch ist es so schwer. Anscheinend für viele Menschen.
Wir brauchen alle unsere Boxen, unsere Kisten, wo wir uns reinpacken und sagen: Das sind wir, das sind wir, das sind wir.
Aber ich will gar nicht in so einer Box sein. Ich will auch nicht in einer Schublade sein.
Ich auch nicht.
Ja. Ja. Du hast eingangs gesagt, du bist dreifach diskriminiert. Magst du das noch ein bisschen ausführen?
Ich bin ja einerseits autistisch, andererseits bin ich trans und traumatisiert.
Also, du hast es auch eingangs so gesagt und mehr gibt es auch eigentlich nicht zu sagen. Aber ich glaube, da gibt es total viel zu sagen.
Naja, diese drei Dinge machen das Leben ja noch viel schwieriger, wenn man nur von einer Sache betroffen werden würde. Also ich zum Beispiel, ich wusste als Kleinkind, also als junges Kind wusste ich, dass ich ein Transmann bin. Dann bin ich zu meiner Mom gegangen und habe gesagt, hey, warum bin ich kein Junge? Und sie so, ja, weil du keiner bist. So, das war das Thema. Und ich wusste so, wenn ich mich irgendwann oute, dann habe ich dagegen zu kämpfen.
Anerkannt zu werden.
Genau, und das hat dann auch sehr lange gedauert. Das ist ja nur eine Phase, wurde mir gesagt.
Oh, krass. Magst du über den Weg ein wenig erzählen, wie das für dich war?
Ja, ich war 25. Ich war komplett raus aus diesem Leben. Ich hatte meine dritte Ausbildung nicht geschafft. Ich bin im Krankenhaus gelandet. Die haben mir gesagt, ich hätte eine bipolare Störung, weil das die häufigste Fehldiagnose ist für traumatisierte AutistInnen.
Ach, krass.
Und ja, die werden einfach fehldiagnostiziert dann. Es gibt die Kombi, Autismus und Borderline gibt's. Auf jeden Fall, ich war total durch. Ich war so traumatisiert, die konnten die Traumata nicht mal mehr erzählen. Die haben einfach aufgegeben, die haben gesagt, du bist einfach ein Trauma, so.
Krass.
Und dann habe ich mich irgendwann selbst aus diesem Krankenhaus entlassen, weil die mich halt total gar nicht verstanden haben. Und habe mich als trans geoutet, weil ich gesagt habe, das kann ich regeln. Das weiß ich fest, so. Ich weiß nichts über mich. Ich weiß nicht, was mit mir los ist und wer ich bin, aber ich bin trans.
Ja, ja.
Und da ging die Reise los.
Wie ging denn die Reise los?
Mit meinem Namen. Ich hab einen Namen gesucht. Ich habe meine Familie informiert. Ich habe alle informiert. Ich habe angefangen, einen Therapieplatz zu finden, weil man ja immer noch sich das diagnostizieren lassen muss. Und dann habe ich vor einer Therapeutin gesessen und ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Ich war so, wenn sie mir nicht helfen, dann lasse ich mir auch nicht mehr helfen. Ich finde sie sympathisch, bitte seien sie für mich da, so. Und sie war so verrückt genug und hat gesagt, okay. Und das war tatsächlich die Person, die mein Leben auch ein Stück weit so gerettet hat und die mir auch die Diagnose verpasst hat und die so liebevoll, schlau und intelligent ist und ich bin immer noch bei ihr und ich liebe sie für alles, was sie für mich getan hat und für andere Menschen wahrscheinlich auch noch tut.
Also liebe Grüße gehen raus an die Therapeutin.
Ja.
Wie war das für dich, dass das erste Mal, was du ja schon als Kind wusstest, mit 25 hast du gesagt, das erste Mal laut auszusprechen, na, da ist ja bestimmt auch ein Weg davor, zu sagen, okay, ich mache das jetzt, ich sag das jetzt. Das macht man ja nicht von heute auf morgen. Das ist ja meistens, ne, so wie ich es schon gehört, ein sehr, sehr langer Leidensweg ja auch. Wie war dieser Weg bis dahin und wie war das dann, das erste Mal auszusprechen?
Also davor habe ich eine krasse Party- und Drogenphase gehabt. Das möchte ich mal ganz ehrlich so sagen. Ohne das hat mir so viel Halt gegeben, mit diesen ganzen Leuten da irgendwo rumzuspinnen. Und und ich weiß nicht, sich dann zu outen, ist sehr beängstigend auch.
Was ist konkret das Beängstigende für dich gewesen?
Man fängt ein Lebensabschnitt an, in dem man wirklich existiert. Und ich wusste von vielen Seiten her nicht, ob ich jemals wirklich existiert habe.
Also war diese Angst davor, existiere ich dann wirklich endlich, wenn ich mich geoutet habe, so?
Ja, kommen die Gefühle noch näher an mich ran? Werden die mich jetzt noch mehr traktieren? Werde ich jetzt noch mehr dem allen ausgesetzt sein?
Okay, wie ist deine Antwort darauf?
Ja.
Oh Gott. Wie war das, dem noch mehr ausgesetzt zu sein?
Das war sehr lustig, weil meine Therapeutin immer meinte, Joff, du musst mal Pausen machen, mach Pausen. Und ich so, nee, ich will alles wissen, ich will da durch, ich will das verstehen. Sie immer so, jetzt ruh dich mal aus. Und ich immer weiter gekämpft, weil ich das alles so derbe fühlen konnte, dass es auch gut war. Also es war gut, weil es musste verarbeitet werden. Und es konnte nicht mehr ignoriert werden von mir.
Was genau konnte nicht ignoriert werden?
Dieser ganze Schmerz. dieser ganze Selbsthass. Also ich hatte Angst vor mir selber und ich habe mich gehasst. Und das ist die Antwort aus all dem, was ich gelernt habe.
Krass. Also waren der Schmerz und der Selbsthass der Antrieb?
Ja. Ich war wütend. Also Wut eigentlich. Also ich war zum allerersten Mal wütend. Ich bin so ausgerastet innerlich und habe dann auch Freunde verloren und so, die mir alle gesagt haben, ich wäre auch nicht trans. Und ich war so, okay, gut, jetzt reicht's mir. Ich habe anscheinend Freundschaften in meinem Leben. Was habe ich hier eigentlich? Wer bin ich? Wo bin ich? Ich war voll desillusioniert. Wie nennt man das?
Illusioniert.
Ja, genau.
Ja, krass. Oh,
also ich musste wirklich von vorne anfangen. Die ganzen Menschen, die ich früher kannte, sind eigentlich, um ehrlich zu sein, nicht mehr anwesend. Und ich würde nie sagen, es lag an denen oder sie waren schlechte Menschen. Es hat einfach von und hinten irgendwann nicht mehr gepasst. Unsere Traumata.
Und irgendwie scheint es ja auch gut für dich und deinen Weg zu sein,
ja,
dass sie nicht mehr da sind.
Obwohl ich sagen muss, dass ich sehr mit Einsamkeit zu kämpfen habe, weil ich sehr isoliert bin zurzeit.
Woran liegt das, dass du sehr isoliert und einsam bist?
Ich traue mich nicht mehr so wirklich an Menschen ran zurzeit. Das hat mir einfach zu sehr wehgetan. Also es gibt Menschen in meinem Leben, die liebe ich auch. Die sind mir auch irgendwie ganz nah, aber die reichen mir gerade. Ab und zu.
Ja. Was heißt für dich, einsam zu sein?
Dass ich sehr viel mit mir selber mache und das ist auch super schön und ich brauche gar nicht so viel Umgang mit Menschen, aber wenn ich den wollen würde, hätte ich ihn auch nicht immer. Das ist so. Also mein Körper ist ja auch am Ende des Tages Bedürfnissen ausgesetzt und menschliche Nähe gehört einfach dazu, auch wenn ich super gut alleine klarkomme.
Ja. Ich bin ganz berührt und ganz bewegt von deinem Weg, dass ich gerade so merke, dass mir tatsächlich so ein bisschen die Worte fehlen.
Bitte nicht. Ich bin doch glücklich.
Ja, ich bin, glaube ich, einfach nur. Was heißt nur, also ja, einfach sehr, sehr bewegt von dem Weg, den du hinter dir hast und den du ja auch nur vor dir hast.
Ja.
So. Wie blickst du nach vorn oder wie blickst du auf deinen Weg?
Also ich habe zum allerersten Mal eine Zukunft und das ist sehr schön. Also dass ich wirklich in der Zukunft auch leben, also im Jetzt leben kann und in die Zukunft denke und nicht immer in der Vergangenheit hänge. Und dass ich zum allerersten Mal jetzt Dinge schaffe, die ich nie hätte schaffen können oder mir Träume verwirklichen möchte und dass viel mehr Energie dafür da ist.
Ja, wie blickst du in die Zukunft und was sind deine Träume?
Ich möchte auf jeden Fall wieder Fotodesign lernen. Also ich mag Fotografie sehr, sehr. Aber auch vielleicht mal Musik zeigen von mir oder irgendwas, was sehr anspruchsvoll und schwierig für mich bis jetzt war, überhaupt zu bewältigen. Irgendwas zu zeigen von diesen ganzen Festplatten.
Ja. Ja.
Ich will nicht mehr sammeln. Ich will mehr rausgehen.
Nicht mehr sammeln und vergessen und dann wieder, ach Mensch, da war ja noch was und ist vielleicht doch nicht so schlecht. So wie du es vorhin gesagt
hast. Also quasi nicht mich selber bereichern, sondern vielleicht auch andere Menschen.
Ja, absolut, absolut. Und das kann ja auch, also ich glaube, das ist ja etwas, was einen großen Nutzen und einen Einfluss haben kann, andere damit zu bereichern.
Ja, also.
Die einen ähnlichen Weg wie du haben, sich da wiederzuerkennen und das Gefühl zu haben, ich bin nicht alleine.
Ich glaube, dass mein Schicksal auch ungewollt eine Aufgabe ist, anderen Menschen zu bewahren. Und wenn sie nicht an sich glauben können, dann sollen sie lieber an irgendwas glauben, damit sie das schaffen. Und ich glaube, ich könnte nicht ertragen, wenn ich leise bin und dafür verantwortlich bin, dass da draußen sich irgendjemand einsam fühlt, obwohl er es nicht müsste. Also weil ich wirklich alleine war.
Ja. Wie hast du es geschafft, laut zu werden und nach außen zu gehen, weil das ist ja häufig, du hast das heute schon mal gesagt, ich zeige mich so verletzlich und das ist ja auch, kann ja bedrohlich oder auch gefährlich für uns sein. wie hast du es trotzdem geschafft, laut zu werden und auch zu sagen, ich bleibe weiterhin laut?
Also, ich habe irgendwie mit Instagram angefangen, einfach so Videos zu machen. Und ich fand es total anstrengend und ich fand es auch nicht hilfreich. Und die sind alle noch nicht so, wie sie sein sollten. Aber da haben sich ein paar liebevolle Menschen zusammengefunden, die einfach auch schreiben, kommentieren und sich da auch ein bisschen heimelig fühlen in den Worten. Und ich glaube, das würde ich gerne weiter ausbauen und auch zum Beispiel Texte von mir auf Lesungen zeigen. Also ich bin noch am Prozess, das alles zu verwirklichen, aber ich bin auf jeden Fall gewillt, mich auszudrücken vor Menschen, die das hören sollten.
Ich bin beeindruckt.
Ich habe Angst.
Ja. Was sagt die Angst, wenn die jetzt was sagen würde?
Die sagt, geh weg. Ich sag, mach gar nichts, ist gemütlicher.
Mach lieber, ja, genau. Ja, es ist ja auch gemütlicher. Also ich glaube, ne, so beides darf ja irgendwie sein. Also diese Angst und aber auch mal zu sagen, du Angst, du darfst auch ein kleines Stück zur Seite gehen.
Genau.
Ja, also die hat ja auch was Beschützendes und manchmal ist es ja vielleicht auch gut. Na, wie du schon gesagt hast, es gibt ja leider auch Menschen, die uns verletzen wollen oder die uns nicht wohlgesonnen entgegentreten. Was ist, wenn du so auf Vergangenes zurückblickst, die schönste Erinnerung, die du hast?
Es ist was ganz, ganz Banales. mein Vater, ich war bei meinem Vater und ich habe immer so eine Palme auf dem Kopf getragen als Kind. Und ich habe die geliebt. Ich brauchte diese Palme jeden Tag auf meinem Kopf. So diese. Und seine neue Frau damals wollte nicht, dass ich die trage. Und er hat aber durchgesetzt, dass sie das mir nicht verbieten darf. Und das war so ein Moment, wo ich mir dachte, ja, ich werde so gesehen mit meinen Bedürfnissen, wie ich das gerade brauche. Und ich brauche meine Palme so auf meinem Kopf.
Ja, ich finde es gar nicht banal. Ich finde, es drückt ja total viel aus.
Also das ist echt so ein Moment, den habe ich noch in meinem Kopf, obwohl ich sehr viel vergessen habe. Also ich weiß wirklich vieles nicht.
Ja. Jetzt fällt mir wieder meine Frage ein. Ich bin zwischendrin immer so berührt und beeindruckt. Also es ist so, also ich schwinge gerade total mit meinen Gefühlen hin und her.
Ich hoffe, du fühlst dich wohl.
Ich fühle mich absolut wohl. Also das ist eher, das ist sehr, sehr positiv. Das ist überhaupt nicht negativ behaftet, sondern ich finde das einfach sehr beeindruckend und ich fühle so weit, wie es mir natürlich möglich ist, weil wir sind natürlich unterschiedlich, aber ich fühle mit dir und ich das ist im positiven Sinne gemeint. Also ich fühle mich total wohl und ich bin total beeindruckt, auch von dem Vertrauen, was du mir gibst. Und das ist einfach gerade, das beeindruckt mich einfach. Deswegen gehen mir manchmal einfach so die Dinge verloren. Und ich wollte aber nochmal darauf zurückkommen, wie waren denn die Reaktionen deiner Familie, als du dich geoutet hast?
Also kurz danach gab es von meiner Zwillingsschwester einen Kontaktabbruch.
Ach krass.
Ja, also für sie war das dann zu viel Traumatisation, also Trauma und dann auch noch trans. Und dann hat sie mich für verrückt erklärt, ciao. Ja, hat sich dann vor der Familie zurückgezogen. Mein Vater hat es sehr gut aufgefasst, also ihm war es faktisch egal. Also er war so, ja, dann bist du halt trans. So, das war sehr angenehm. Und mit meiner Mom habe ich wirklich gekämpft, weil sie hat das Prinzip Transsein sehr lange nicht verstanden und dachte, ich ruiniere mir mein Leben. Und irgendwann kam sie auch auf mich zu und war so, ja, es war alles richtig, wie du das gemacht hast. Und ich bin stolz auf dich. Und für mich bist du jetzt mein Sohn. Und da war ich nach, ich glaube, 2 Jahren dann sehr zufrieden.
Ja. Wie hast du deiner Mutter das, sag mal, nur weil du es gerade gesagt hast, Prinzip Transsein erklärt?
Immer und immer wieder wiederholen, wie ich mich fühle, wie es mir geht, dass ich immer noch dieselbe Person bin und dass ich mich aber in meinem Körper anders wahrnehme, als er von außen sichtbar ist. So.
Wie ist das für dich? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn man sich innerlich anders fühlt als das, was sozusagen wie der Körper aussieht?
Schwierig. Also ich hatte so viele bunte Frisuren und Dauerwelle und ich weiß nicht, ich habe mich ständig neu erfunden auf meinem Weg und ich wollte immer dafür gemocht werden, was ich da dargestellt habe, aber das war halt nicht authentisch und heutzutage ist mir halt recht egal, ob Leute mich für das mögen, was ich ausstrahle, so.
Ja, ja. Wie geht's dir heute in deinem Körper?
Es geht, also ich möchte auf jeden Fall noch Operationen anstreben oder strebe sie gerade an, aber seitdem ich Testogel nehme, fühle ich mich auch sehr respektiert. Also mein Arzt ist sehr nett und es ist jeden Tag so ein Fest einfach, sich das Testogel draufschmieren zu dürfen und sagen zu dürfen, so, ja, Veränderung. Also
ja. Vielleicht magst du mir so ein bisschen sagen, was waren so die ersten Veränderungen, die du wahrgenommen hast und die du gefeiert hast?
Die Fettverteilung. Das heißt, man kriegt andere Waden und anderen Oberkörper. Und das hat mich super fasziniert. Und dann fing es so an mit, ich krieg diese Geheimratsecken. Die habe ich mir früher immer so reinrasiert, so heimlich.
Ja, ja.
Und ich war so, wow, danke.
Ja, ja. Wie geht's dir im Hinblick auf die Operation? Ich könnte mir vorstellen, dass das auch beängstigend sein kann. Ist das so? Oder ist es eher so, dass du sagst, ich freue mich eigentlich nur darauf?
Also ich werde die in Kauf nehmen. Ich habe sehr viel Angst vor Operationen. Aber ich weiß, dass es mein Leben im Hinblick auf die Wahrnehmung für mich selber und mein Wohlfühlen und meine Intimität auf jeden Fall notwendig ist und dass ich auch dankbar bin, dass das einfach von der Krankenkasse übernommen wird, wenn man nicht genug Geld hat. Also das, weil da gibt's ja auch Hürden. Also bis gerade muss man ja auch für die Namensänderung noch vor Gericht gehen. Das habe ich auch hinter mir und wird da richtig ausgefragt nach Katalog.
Krass.
Und die Operation, da kennen sich diese Leute halt wirklich mit aus. Die kennen Transmenschen und sie versuchen auch einfühlsam zu sein, glaube ich. Mhm. Also ich hatte ein sehr nettes Vorgespräch.
Ja, ja. Wie ist das für dich, dass du hin zu verschiedenen Stellen hin musst, wo du nach Katalog ausgefragt wirst, wo ja auch Gutachten erstellt werden, soweit wie ich das weiß. Also, dass es von außen so eine Bescheinigung dafür braucht. Wie ist das für dich?
Ich spreche jetzt nicht nur für mich, sondern auch für jemanden, den ich sehr lieb habe. Es ist, man muss erstmal jahrelang kämpfen, so dass man einen Therapieplatz bekommt, um überhaupt diese Diagnose zu bekommen. Mit der Diagnose kann man dann erstmal anfangen, dieses Gerichtsverfahren anzustreben. Und das zu bewältigen, wenn man psychisch selber nicht stabil ist, das war wirklich anstrengend. Und ich habe auch jemanden, dem fällt das so schwer. Also selbst ich, also man kriegt erst Hormone, wenn man diese Bescheinigung hat. Und selbst ich habe mir in der Community einfach Hormone illegal schenken lassen und vorher damit angefangen, um das alles bewältigen zu können.
Ja, ich hatte so den Gedanken, sich so beweisen zu müssen.
Ja, man muss also den auch beweisen, dass man trans genug ist.
Ja, genau.
Das ist wirklich
so. Und dann wird man ja von Leuten beurteilt, die eigentlich, wenn man es mal ganz genau nimmt, wahrscheinlich überhaupt gar keine Ahnung davon haben. Also die sich ja nicht mal ansatzweise in dich hineinfühlen können, oder?
Also meine Gutachter waren selber non-binär und trans, glaube ich. Ja,
okay.
Und die wussten Bescheid, aber es gibt sehr viele da draußen, die, also Ärzte, die sich damit nicht auskennen, würde ich schon sagen, ja.
Das ist ja krass.
Also ein Arzt hat mir mal gesagt, dass ich bis an mein Lebensende mit Diskriminierung rechnen muss, weil ich ja anders wäre. Und ich war dann so, okay.
Oh Gott, das klingt grausam.
Dann hat er sich auch noch mit meiner Therapeutin auseinandergesetzt, weil er erfahren wollte, dass sein Verhalten richtig war. Aber sie hat ihm gesagt, nein, das war komplett unpassend und unhöflich.
Oh, krass.
Ja.
Boah. Da häuft sich ja so viel, also von kleinen bis großen Situationen. Ich finde es krass.
Also ich muss auch wirklich sagen, ich bin sehr dankbar, dass das neue Gesetz jetzt kommt im November, glaube ich, es war November, wo man dann zum Standesamt gehen kann und seinen Namen ändern kann.
Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen für die HörerInnen, die sich vielleicht damit nicht auskennen oder nicht genau wissen, was das bedeutet, nochmal sagen, was für ein Gesetz ist das und was und warum bist du zum Beispiel froh, dass das raus ist?
Ich glaube, das heißt Gleichstellungsgesetz und man muss dann nicht mehr vor Gericht, um seinen Namen ändern zu lassen, sondern wenn man die Diagnose, die heißt ja noch Transsexualität hat, was ich falsch finde in der Interpretation, aber wenn man die hat, kann man dann seinen Namen ändern lassen. Ich glaube, alle 2 Jahre beim Amt, Bürgeramt, Standesamt, irgend sowas. Also ich bin da jetzt ein bisschen schlecht informiert, weil ich das nur so am Rande mitbekommen habe. Aber ich bin sehr froh, weil ich damit auch mich sehr verbunden fühle. Weil ich habe sehr lange auf dieses Gesetz gewartet und es sollte eigentlich viel früher kommen. Und ich habe mich jetzt kurz vor knapp nochmal fürs Gerichtsverfahren entschieden, weil ich selber nicht mehr ausgehalten habe. Und eine Freundin von mir, die wartet jetzt tatsächlich noch. Und der geht's nicht gut. Also das kann ich so sagen. Die hat gehofft, dass es früher kommt.
Ja, ja. Du hast gerade schon gesagt, du findest die Interpretation Transsexualität falsch. Kannst du darauf nochmal eingehen?
Meine Sexualität und meine Identität sind 2 ganz verschiedene Dinge. Und ich finde es falsch, dass viele Menschen auch direkt auf meine Geschlechtsteile eingehen und fragen, wie hast du denn Sex?
Oh Gott, krass, ja.
Ja, oder ich zum Beispiel auch in queeren Clubs. Also man denkt, die Diskriminierung hört irgendwo auf, aber man ist dann in queeren Clubs und redet dann irgendwie mit Leuten und dann sagen die, ja, du bist kein Mann für mich, deswegen sag ich dir das hier gleich, wir reden hier nur offensiv so, aber mehr ist ja halt nicht. Und ich denke mir so, da hast du keine Worte mehr.
Na und gerade in solchen Räumen hätte ich gedacht, dass man da gerade geschützt ist.
Da gibt's auch Lager. Also da, so, ich habe es eher ich würde sagen, von weiblich gelesenen Menschen, würde ich jetzt sagen, die sind viel toleranter und liebevoller. Und ich habe wirklich schlechte Erfahrungen gemacht, weil ich oft mit einem Freund unterwegs war, der selber auch queer ist. Und dann haben wir halt immer Menschen angezogen oder waren an Orten, wo halt mehr männlich gelesene Personen waren und ich wurde direkt ausgegrenzt auch. Also, weil ich denen zu feminin war oder bin. Krass. Also die haben mich direkt reduziert. Also die müssen ja gar nicht, also man ist ja da im Austausch einfach nur. Ich habe ja auch nur mit denen geredet, ich habe gar keine Signale gesendet oder irgendwelche.
Ja.
Ich wollte einfach nur mit denen reden und die haben das direkt so gesagt, wir können nicht mit dir reden, weil wir dich nicht daten wollen oder so.
Okay, krass. Das ist aber auch oberflächlich.
Also ich habe auch, seitdem ich mich geoutet habe, also ich habe eine Person gedatet, aber da weiß ich auch nicht, ob die Person mich wirklich als männlich angesehen hat oder das respektieren konnte, was ich bin. Und auch, was ich ganz komisch finde, ist, dass so ganz viele ältere Menschen auf mich zukommen und so ganz komische Anfragen einem schicken.
Okay, welche sind das?
Die sind so, weiß ich nicht, so 40, 50. Okay. Und wollen sich da irgendwie anscheinend austesten und finden es dann anscheinend ganz spannend.
Okay, das klingt so ein bisschen nach Versuchsobjekt. Krass.
Ja.
Oh.
Richtig unangenehm.
Wie ist das für dich? Ja, super unangenehm. Oh, krass. Oh, da schüttelt's mich. Wie ist das für dich, seit dieser Zeit noch keine Beziehungsperson gehabt zu haben?
Es ist total in Ordnung. Aber natürlich vermisst man auch ein bisschen Nähe und fragt sich, gibt es da draußen nicht jemand, der mich so verstehen könnte, wie ich bin? Ja.
Ja, es wirft Fragen auf.
Aber ich bin nicht, wie soll man das sagen, wirklich auf der Suche, weil ich mir denke, das passiert einfach, wenn es soll. Und bis dahin habe ich Ausdauer.
Wenn du was bewiesen hast, nach dem, was ich heute gehört habe, dann ist es wohl Ausdauer. Krass, auf jeden Fall. Ich möchte jetzt zu der Frage kommen, die mein Gast zuvor gestellt hat. Und die Frage lautet, was war ein Moment, in dem du gemerkt hast, jetzt wird es Zeit, etwas zu verändern?
Aktiv geworden.
Was war der Moment, wo du gesagt hast, jetzt musst du aktiv werden?
Der Moment, glaube ich, als der erste Bekannte von mir gestorben ist.
Ja.
Also da habe ich
was hat das?
Aufgehört, Unsinn zu machen.
Was hat das konkret verändert, so in deiner Lebensrealität?
Dass ich wusste, ich muss aufwachen. Also ich habe mich halt immer gefühlt, als wäre ich gar nicht da. Also und ich habe gemerkt, ich muss halt selbstwirksam werden und ich muss mir die Realität schaffen oder das Leben schaffen, weil es kommt niemand und rettet mich. Das ist meine Verantwortung, mich zu retten. Und die muss ich jetzt mit aller Kraft nutzen, in eine andere Richtung, außer sie zu verdrängen, indem ich irgendwie Dinge mache, die substituiere oder so.
Ja. Obwohl es ja auch irgendwie aus meiner Sicht total verständlich ist, nach all dem, was du so durchgemacht hast und wie das, da ja auch irgendwie mal zu sagen, muss mal raus.
Genau, da habe ich mir das nicht mehr erlaubt. Ja. Da ging es aufwärts. Ja. Also weil es war so viel, dass ich brauchte ja unglaublich viel Zeit, um das alles aufzuarbeiten. Also.
Ja. Ja. Jetzt bist du an der Reihe, meinem nächsten Gast eine Frage stellen zu dürfen.
Ja, ich möchte diese Person fragen, ob sie sich trauen würde, offen zuzugeben, dass sie immer noch ein Kuscheltier hat.
Wie ist es bei dir?
Ja, ich habe eins.
Ja, ich finde, die dürfen auch sein.
Ja, die braucht man manchmal.
Ja. Und bevor ich jetzt zur letzten Frage komme, ich möchte dir das nochmal sagen. Ich bin dir unglaublich dankbar, dass du mir deine Geschichte erzählt hast, dass du einfach so unglaublich mutig bist, deinen Weg zu gehen, immer und immer und immer weiter, dass du laut bist. Und ich hoffe, du wirst noch sehr viel lauter. Ich hoffe, du wirst deine Festplatten leeren und die mit der Welt teilen. Ich bin zutiefst beeindruckt von dir, von deiner Geschichte. Ich finde das bewundernswert. Ich finde, man merkt total deine liebevolle Art. Und ich bin im Herzen ganz berührt.
Ja, ich jetzt davon. Auch. Und ich möchte dir danke sagen, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast.
Total
dass du
gern.
Mich also gefunden hast.
Manchmal sollen die Dinge so sein, wie sie sind. Ja, total. Ich bin wirklich sehr dankbar und sehr glücklich, dass du den Weg hierher gefunden hast, dich auch getraut hast und hier ganz viel geteilt hast. Das wird auf jeden Fall für mich sehr einprägsam sein, dieses Gespräch. Und ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich kann gerade gar nicht in Worte fassen, was ich eigentlich in Worte fassen will, aber das ist nur positiv gemeint. Also sprachlos an vielen Stellen, aber im positiven Sinne.
Ich glaube, also für manche ist es so, die nicht diese Lebensrealität hatten, so was ganz Besonderes. Aber ich kann wirklich sagen, für Menschen wie mich ist das Alltag. Also wir können das, also ich zum Beispiel kann das überhaupt gar nicht sehen, was ich schon alles geschafft habe im Leben. Weil das einfach so
Ich
normal ist.
ja, ich wünsche dir, dass du das irgendwann sehen kannst und dass du von dir selber so beeindruckt sein darfst und kannst.
Ich versuche mich selbst zu lieben.
Ja, und das ist ja nicht immer einfach.
Das stimmt, das ist immer ein Up und Auf.
Auf jeden Fall. Dann komme ich zur letzten Frage und das ist die Frage, mit der wir begonnen haben. Wer bist du?
Ach so, muss ich das nochmal sagen?
Du kannst sagen, was du am Anfang gesagt hast. Du kannst etwas sagen, was dir jetzt erst in den Sinn kommt, je nachdem. Du bist ganz frei.
Also ich bin ein Mensch, der sich sehr gefreut hat, all das öffentlich loszuwerden. Und ich bin auch ein Mensch, der hofft, dass irgendwo da am Ende niemand traurig ist. Ich hoffe, dass irgendjemand da auch dabei sitzt und sich denkt, ich bin nicht mehr alleine, weil das, was die Person gemacht hat, ist auch meine Realität. Und ich glaube, das würde mich sehr berühren.